ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merz.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Bundestagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Tanja Machalet von der SPD.
Herzlich willkommen, Tanja Machalet von der SPD.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Der Sündenfall wird Sie für immer begleiten, aber das Tor zur Hölle können wir noch schließen. Sie wissen, von wem die Worte kommen, von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, hat er im Bundestag gestern Richtung CDU gesagt. Sie waren live dabei. Der Asylgesetzentwurf der CDU kam dann doch nicht durch mit der AfD. Ist das Tor zur Hölle also wieder zu?
Das wird sich jetzt zeigen. Also das Abstimmungsergebnis hat ja deutlich gemacht, dass überwiegend eben die AfD oder die AfD einstimmig mitgestimmt hat. Und dass es nachher hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass der Gesetzentwurf nicht durchgegangen ist, weil sich viele aus der FDP enthalten bzw. nicht abgegeben haben. Es haben auch viele aus der, oder einige aus der CDU nicht abgegeben, sodass das Gesetz dann eben nicht beschlossen wurde.
Aber Feuer war zu spüren.
Das Feuer war auf jeden Fall zu spüren. Und es war ja jetzt auch zu hören, dass Friedrich Merz gesagt hat, also er würde es auch immer wieder so machen. Also er würde es auch nochmal so tun. Er hat es nicht für falsch gehalten, das zu tun. Und insofern sehe ich die Gefahr noch nicht gebannt. Und was mir viele Menschen mitteilen, ist, dass sie wirklich Angst haben, dass wir nach einer Bundestagswahl in eine Situation geraten, wo es so kommen kann wie in Österreich. Also wo dann eben auch die CDU dann doch mit der AfD kooperiert, in welcher Form auch immer, Minderheitsregierung oder Koalition. Und die Gefahr besteht nach wie vor.
Darüber werden wir reden.
Genau, Tor zu, aber vielleicht noch nicht abgeschlossen. So würde ich das jetzt vielleicht übersetzen, was Sie gerade
gesagt
haben.
Ja, es ist schon noch ein Spalt offen, würde ich sagen.
Wir nehmen uns 20 Minuten Zeit für dieses Gespräch, starten die Uhr und gucken uns erstmal das an, was Sie hier umhängen haben, nämlich Ihren Backstage-Ausweis. Sie sind bei uns Backstage.
Tanja Machalet von der SPD aus dem Westerwald, Wahlkreis Montabaur, 50 Jahre alt. Sie haben Volkswirtschaft studiert, auch promoviert. Und Sie singen im Chor. Mhm. Wir haben nicht herausgefunden, was eigentlich? Bach, Gospel, Pop?
Ja, es ist ein Projektchor und wir haben gerade so ein schönes Projekt Pop- und Rocksongs.
Okay.
Und das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren auch natürlich als Entspannung.
Seit 2021 im Bundestag und vorher ja auch jahrelang im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Gestern waren Sie noch in Berlin, Abstimmung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Union. Und damit steigen wir ein.
Ganz genau, Sie haben nicht mitgemacht, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, aber wir wollen da schon noch mal so ein bisschen reingehen, weil es die Leute ja auch interessiert, wo die SPD beim Thema Asyl steht. Eins der Themen in diesem Gesetz der Union war der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge. Was haben Sie da dagegen? Denn es gibt ja selbst SPD-Ministerpräsidenten, so wie Alexander Schweizer aus Rheinland-Pfalz, die das schon mal gefordert haben.
Ja gut, es gibt ja eine Begrenzung. Es ist ja nicht so, dass jeder kommen kann, der will, sondern es sind da 1.000 pro Monat, die überhaupt kommen dürfen. Und inwieweit das wirklich dazu beiträgt, die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern, das ist schon fraglich.
Also anders als die SPD-Ministerpräsidenten sagen Sie, diese 1.000 sollten weiter kommen dürfen pro Monat.
Gut, ja, das ist ja eine Begrenzung. Und wir haben immer gesagt, es geht uns bei dem Gesetzentwurf nicht darum, dass wir das jetzt komplett ablehnen, sondern es geht darum, dass wir ja noch eine ganze Reihe anderer Gesetze auf dem Tisch liegen haben, die im Verfahren sind, die bisher auch von der Union blockiert wurden. Und dass, wenn wir verhandeln, dass wir dann aber über alles verhandeln und schauen, wie man wirklich dann auch ein Gesamtpaket hinbekommt. Da geht es zum Beispiel auch um das Thema gemeinsam europäisches Asylsystem. Und es ist klar, wenn wir Migration steuern wollen, dann müssen wir das europäisch machen. Und dafür ist ja auch das gemeinsame europäische Asylsystem ausgehandelt worden. Und darum geht es jetzt, das umzusetzen und das auch in nationales Recht umzusetzen.
Aber also, wenn wir Sie richtig verstehen, das heißt, die Unterschiede sind ja gar nicht so groß. Und uns war es jetzt wichtig, nochmal auf diesen Punkt zu gucken, der auch in dem Gesetz der Union drin war. Und da geht es ja zum Beispiel auch um die Befugnisse für die Bundespolizei, um mehr Abschiebungen zum Beispiel durchzusetzen.
Wir haben da was mitgebracht. Also gegen das, mehr Abschiebungen hat Ihr Bundeskanzler Olaf Scholz nichts.
Das war Oktober 2023, ja. Im großen Stil abschieben. Also ich meine, das ist doch ein Punkt, da können Sie gut zustimmen, wenn der auch von einer anderen demokratischen Partei kommt.
Also man muss sich ja zunächst mal angucken, was haben wir denn alles schon gemacht? Also wir haben ja eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen. Und Fakt ist, dass die Zahl der Abschiebungen auch deutlich gestiegen ist.
Die Zahl ist immer noch nicht da, wo sie war vor Corona zum Beispiel.
Gut, wir wissen natürlich auch, dass das mit dem Abschieben jetzt nicht so einfach ist, ja, dass es dafür Abkommen braucht, dass es dafür auch diplomatische Beziehungen braucht und dass es nicht in jedem Einzelfall wirklich gleich funktioniert, dass man jemanden in sein Heimatland abschieben kann. Nichtsdestotrotz ist die Zahl deutlich gestiegen und die Zahl der Zurückweisungen an den Grenzen ist auch deutlich gestiegen. Die Zahl der verhafteten Schleuser ist auch nennenswert und ich finde, das gehört alles in den Gesamtkontext. Und das, was jetzt passiert ist, ist, dass suggeriert wird, man kann jetzt was beschließen, heute, und morgen ist das alles anders. Ja, das ist ja das, was Friedrich Merz gemacht hat. Und er weiß ganz genau und er wusste ganz genau, dass selbst wenn wir das Gesetz beschließen, dass es spätestens im Bundesrat gestoppt wird. Kai Wegner von der CDU hat ja bereits gesagt, dass er das Gesetz im Bundesrat nicht
mit. Umso wichtiger wäre es ja gewesen, dass Sie einen Kompromiss finden, weil dieses Thema brennt 68% der Menschen, der Bevölkerung der Deutschen unter den Nägeln.
Das ist richtig. Und wir haben ja auch angeboten, also es war ja gestern dann das Angebot da, dass wir den Gesetzentwurf zurücküberweisen in den Innenausschuss und um dann wirklich über alles zu diskutieren und zu sprechen, was auf dem Tisch liegt und über alles zu verhandeln. Das war aber nicht möglich, weil seitens der Union gesagt wurde, ja, wir können verhandeln. Aber wir erwarten, dass das genauso beschlossen wird, was wir hier auf den Tisch gelegt haben. Und das kann keine Verhandlungsgrundlage sein. Also wenn man verhandeln will, dann muss man das auch auf Augenhöhe tun und dann muss man das auch ernsthaft tun. Und dann müssen alle auch bereit sein, Kompromisse zu finden. Und aber, das war in der Situation nicht machbar.
Aber wenn man sich anguckt, welches Signal da jetzt auch nach draußen geht, mich hat es ehrlich gesagt die Woche manchmal so ein bisschen an meine noch relativ kleinen Kinder erinnert. Also der will bestimmen, deshalb mache ich da nicht mit. Was ist das für ein Signal, was Kompromissfähigkeit, was Demokratie betrifft, was nach außen geht? Weil Sie sagen jetzt, die Union hat nicht mitgemacht, beziehungsweise ist uns nicht entgegengekommen, deshalb konnten wir nicht. Die Union sagt, die SPD soll bitte einschwenken auf uns. Also da sind ja wirklich Welten aufeinander geknallt.
Ja, also man muss das auch in den Kontext setzen, was diese Woche generell passiert ist. Ja, also da spielt der Mittwoch natürlich auch die Rolle. So, und wenn es so ist,
als ein Antrag von der Union mit Stimmen der AfD durchgegangen ist.
Ja, und dieser Erpressungsversuch, muss man sagen, wenn ihr nicht mitmacht, dann machen wir es mit der AfD. Ich glaube, der hat wirklich auch vieles einfach schwieriger gemacht. Ja, ja,
es gab also Demos, es gab auch den Vorwurf, dass das in Teilen auch gewalttätig war, Vandalismus gegen Plakate der CDU zum Beispiel. Ist da nicht auch so eine Mäßigung, die von der Union immer in ihre Richtung gefordert wurde, auch eine Aufgabe, die vielleicht eine Aufgabe auch der SPD gewesen wäre in dieser Woche? Einfach auch zu zeigen, ja, wir sind da gesprächsbereit.
Also wir verurteilen natürlich jegliche Form von Gewalt und Angriffen und ich finde das wirklich nicht gut, wenn dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CDU bedroht werden, das ist völlig klar. Ja, also das in jeglicher Form und egal um welche Partei oder um welche Konstellation es geht. Und das lässt sich natürlich nicht steuern, weil ich glaube, und das ist auch das, was ich erlebe, es gibt wirklich viele Menschen, die sich gerade wirklich ganz, ganz große Sorgen machen, dass es hier nach der Bundestagswahl so kommen kann wie in Österreich. Ja. Und ich habe am letzten Wochenende auf Demos Menschen erlebt, die gesagt haben, ich war noch nie auf einer Demonstration, aber ich habe einfach Angst vor der AfD, ich habe Angst vor dem, was passiert und dass dann natürlich auch dann viel Emotionalität dabei ist, das kann man sich vorstellen. Nichtsdestotrotz rechtfertigt das natürlich in keiner Weise jegliche Form von Gewalt oder von Vandalismus oder von Plakatbeschädigungen oder was auch immer.
Und wie ist das eigentlich dann in der SPD? Fassen Sie sich dann noch an die eigene Nase und überlegen mal, was haben wir eigentlich in den vergangenen 3,5 Jahren falsch gemacht, dass in unserer Regierungszeit die AfD so dermaßen zugelegt hat?
Hat sich verdoppelt.
Ja, natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Ja. Und das ist natürlich in vielen Bereichen, das muss man einfach sagen, in den letzten 3,5 Jahren nicht gut gelaufen, um es vorsichtig zu formulieren. Die ewigen Streitigkeiten, dass die Leute gar nicht wahrgenommen haben, dass wir schon auch eine ganze Menge ja auf den Weg gebracht haben, wirklich viele Gesetze auch beschlossen haben, dass es aber immer so aussah, die können sich nicht einigen, die streiten sich nur und dass das bei den Leuten Frust auslöst, das ist total nachvollziehbar.
Das heißt, der Kanzler hätte einfach mal auf den Tisch hauen sollen und früher und hätte sagen sollen, zu den auch Koalitionspartnern, wir müssen uns hier mal einigen?
Gut, er hat natürlich immer wieder versucht, die Koalitionspartner an einen Tisch zu bringen, das über Kompromisse zu lösen, zu verhandeln. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass er berichtet hat, also dass er wirklich nachts von Christian Lindner dann zu Robert Habeck gegangen ist und wirklich Einzelgespräche geführt hat, um auszuhandeln irgendwie, dass man noch zu einem Kompromiss kommt. Und dass, ja, also er aber auch wusste, wenn er auf den Tisch haut, dass dann das passiert, was ja schlussendlich auch passiert ist am 6. November, dass dann die Koalition beendet ist. Und uns hat schon immer angetrieben, wir wollten das Projekt bis zum Abschluss bringen. Also wir wollten die Koalition auch die 4 Jahre natürlich bewahren. Und ich komme ja nun hier aus Rheinland-Pfalz, genau, und ich kenne die Ampel. Ja?
Genau, das ist eigentlich das ist ein gutes Stichwort, genau, weil wir könnten an der Stelle kleine Satzergänzungen machen. Also ein Halbsatz von uns und Sie vervollständigen bitte. Der größte Unterschied zwischen der Ampel in Berlin und der hier in Rheinland-Pfalz ist?
Mehr Ideologie, weniger Pragmatismus.
Wenn St. Pauli gegen den FCK spielt?
Oh, dann komme ich in Bredouille.
Dass die Mieten trotz Mietpreisbremsen weiter gestiegen sind in den letzten 3 Jahren?
Ist fatal. Und wir wollten ja auch die Mietpreisbremse verlängern. Das haben wir auch immer wieder deutlich gemacht. Ich glaube aber, dass das nicht das einzige Instrument ist, sondern dass es da dann auch noch mehr bedarf.
Die Vermögenssteuer sollten alle zahlen ab einem Vermögen von?
Oh. Ja. von mehreren Millionen.
Okay, Superreiche heißt es, glaube ich, im Wahlprogramm.
Wenn Verteidigungsminister Pistorius unser Kanzlerkandidat wäre?
Dann wäre er nicht mehr Verteidigungsminister.
Den Mindestlohn mitten in der Wirtschaftsflotte auf 15 Euro hochzusetzen, können wir uns leisten, weil?
Weil es Kaufkraft schafft, weil gerade die Menschen, die den Mindestlohn bekommen, eine hohe Konsumquote haben und das direkt auch wieder in die Binnenwirtschaft zurückfließt.
Das steht tatsächlich in Ihrem Wahlprogramm. War die Idee aber nicht mal, dass der Mindestlohn eine Kommission aushandelt aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern? Sie selber sind Gewerkschafterin, am 1. Mai geboren übrigens, an der Stelle auch mal gesagt. Also das kann Ihnen doch eigentlich nicht recht sein, dass die Politik da so mitmischt, oder?
Nein, in der Tat war das Ziel, dass die Mindestlohnkommission den Mindestlohn aushandelt. Es hatte aber Entwicklungen gegeben beim letzten Mal, wo es nicht mehr paritätisch bestimmt worden ist, sondern wo eben eine Seite entschieden hat. Und da muss man auch schauen, wie sich einfach die Reallöhne auch in den Jahren entwickelt haben. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen natürlich auch ein Stück weit einen Gleichklang Mindestlohn und Reallohnentwicklung. Und ich sage jetzt mal, die politische Festsetzung eines Mindestlohns kann immer nur die Ausnahme sein. Und wir möchten natürlich auch dahin kommen, dass das dann auch wieder so ist. Aber man muss sich die Entwicklung anschauen. Und es geht nur es ging uns ja auch schon jetzt bei der letzten Erhöhung um eine Korrektur. Okay. Ja, weil eben die Entwicklung nicht so war, wie sich auch die Reallöhne entwickelt haben.
Wir sind beim Geld, was Leute gerne in der Tasche hätten. Und Sie planen, so steht es in Ihrem Wahlprogramm auch, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel von 7 auf 5%. Ich habe hier mal so einen Wocheneinkauf mitgebracht von einer Familie. Oh Gott, da unten steht die Quizfrage drauf, die ich Ihnen gleich stellen möchte. Das muss ich wegklappen. Von einer Familie aus einem Discounter. Es sind viele Lebensmittel dabei. Wir haben Kroketten, 2 Stück Butter, Vollmilch, Paprika, Salat, Parmesan. Insgesamt 69,66 Euro. 7,36 Euro davon sind Mehrwertsteuer. Was glauben Sie denn, was dieser Vorschlag, den Sie da gemacht haben, bringt?
2 Euro.
Nein, weniger.
Moment, also 7 Euro, was hat sie gesagt? Wie viel
Euro? Es sind 7,36 Euro sind die Mehrwertsteuer, genau. Was würde Ihre Steuersenkung jetzt bringen? Also ich meine, das ist die Mehrwertsteuer insgesamt, weil es gibt ja nicht nur den gesenkten Mehrwertsteuersatz. Ich sag
so,
Sie,
ja,
75
klar.
Cent.
Ja, okay.
75 Cent auf dem Einkauf
weiß natürlich jetzt nicht, welche Produkte
Euro.
Da 19
Euro. Genau, aber viel okay. Eben Lebensmittel. Wenn man sich das anschaut, 1,1% Ersparnis auf so einen Gesamteinkauf. Wir haben gerade eine Inflation, gerade in Rheinland-Pfalz wieder von um die 3% aktuell, gestern erst gekommen die Zahl. Das ist doch nicht mehr als ein klitzekleines Wahlgeschenk, was Sie da reinschreiben.
Na gut, man muss ja schon schauen, wie sich das dann, also das ist jetzt ein Einkauf. Die Leute gehen ja öfter einkaufen und über ein Jahr ist das dann schon nochmal eine Entlastung. Gerade für die wirklich die kleinen Einkommen haben. Ja, also es ist so, natürlich für mich ist das jetzt kein Problem, aber gerade die wirklich auf jeden Cent gucken müssen, und davon gibt es ja wirklich wahnsinnig viele in diesem Land, für die ist das schon auch eine Entlastung, die sich dann über ein Jahr auch zeigt.
Gerade für die wenig Geld in der Tasche haben, da machen wir jetzt den Sprung zum Bürgergeld.
Das ist geahnt.
Es ist ja tatsächlich auch ein Streitpunkt. Also andere Parteien sagen, wir müssen an die Ausgaben ran, um hier wieder in Schwung zu kommen, da zum Beispiel ans Bürgergeld. Ist das nicht ein richtiger Gedanke, dass das Bürgergeld, da läuft einiges schief und dass das mal anpacken muss?
Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren beim Bürgergeld einmal eine kräftige Erhöhung und seitdem keine mehr, weil wir einen Anpassungsmechanismus haben. Und der hat es eben ausgelöst, dass wir in dem einen Jahr eine sehr deutliche Erhöhung beim Bürgergeld hatten. Das Bürgergeld sichert immer nur das Existenzminimum und das ist ja auch vom Verfassungsgericht vorgegeben. Und ich halte jetzt nichts davon, also es wird ja jetzt im Prinzip so getan, als würden wir durch Einsparungen beim Bürgergeld hier unseren Haushalt sanieren können.
Ja, 50 ja. Milliarden insgesamt der Posten, das ist ja schon Geld. Also klar, kann man die
aber nicht
streichen.
Aber die können Sie ja nicht allen streichen.
Absolut. Ja,
so.
Aber geht es nicht auch weniger um die Höhe, als vielmehr um den Mechanismus? Also Stichwort Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Ich setze mich auf die Couch und ich beziehe Bürgergeld. Ich überspitze es jetzt krass und nehme wirklich auch Argumente von der Gegenseite. Aber ganz bewusst, weil da müssen Sie ja gucken, wie gehen Sie damit um.
Also es gibt viele Berechnungen, die sehr deutlich zeigen, dass das nicht stimmt. Also dass man mit Arbeit immer mehr hat, also selbst wenn man zum Mindestlohn arbeitet, als wenn man im Bürgergeld ist. Und ich glaube, da ist auch viel Emotionalität dabei. Und grundsätzlich, wie gesagt, muss man immer sagen, wer arbeitet, hat mehr. Und da wird ja auch häufig vergessen, dass es, also gerade wenn ich im Niedriglohnbereich arbeite, zum Mindestlohn, dass ich auch noch Anspruch auf andere Leistungen habe, wie zum Beispiel Wohngeld oder Kinderzuschlag und so weiter. Und wenn man das alles mit reinrechnet, dann ist es in der Tat immer besser zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Wo es vielleicht noch Nachsteuerungsbedarf gibt, das glaube ich schon, ist bei den Anreizen, mehr zu arbeiten. Ja, wir haben häufig die Situation, also gerade bei Alleinerziehenden, die dann in Teilzeit arbeiten, wo es eigentlich wünschenswert wäre, dass die auch ihre Stunden aufstocken können, wo man dann sieht, okay, da ist einfach der Abstand dann doch relativ gering.
Aber nicht, weil die Kinderbetreuung nicht da
ist. Genau, oder das.
Da endet das dann, ne?
Genau, ja. Genau. Aber beim Bürgergeld, ne, wissen wir alle, das ist, wird häufig sehr undifferenziert diskutiert, wenn man sich anguckt, wer im Bürgergeld ist. 800.000, die aufstocken, viele Alleinerziehende, Kranke. Also ich glaube, dass das nicht unser größtes Problem gerade in diesem Land ist.
Lassen Sie uns nochmal auf Tempo drücken. Bis hierher, vielen Dank. Wir machen nochmal eine Schnellantwortrunde, aber diesmal bitte nur Ja oder Nein sagen. Wir probieren es zumindest. Tempolimit 130,
ja.
Ja oder Nein?
Ja.
Führerschein damals auf Anhieb geschafft, Ja oder Nein?
Nein.
Oh, junge Menschen staatlich beim Führerschein unterstützen, ja oder nein?
Ja.
Sie wollen so einen 500-Euro Mobilitätsbonus, kann man auch für einen Führerschein nutzen.
Ja.
Genau.
Ja.
AfD-Verbot, ja oder nein?
Ja.
Taurus-Raketen an die Ukraine liefern, ja oder nein?
Nein.
Die FDP gehört in den Bundestag, ja oder nein?
Als liberale Kraft hat sie bisher in den Bundestag gehört und wir
ja
werden
sehen,
was passiert. Ja.
Wir haben da noch eine Frage zur Rente. Sie plakatieren da ja ganz groß mit. Mit Sicherheit stabile Renten heißt es da und Sie versprechen, dass das Rentenniveau gleich bleibt, wollen aber das Renteneintrittsalter nicht antasten. 67 bei mir, 2053 glaube ich.
Nicht.
Ja, lieber nicht. Wenn man sich aber jetzt die Fakten anguckt, wir werden alle älter. Wir sind in einer Rezession gerade, es fehlen Fachkräfte. Was spricht dagegen, länger zu arbeiten?
Gar nichts. Also spricht nichts dagegen, länger zu arbeiten. Die Frage ist nur, wo liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter? Wir haben ja auch einiges an Anreizen jetzt nochmal geschaffen, dass die Menschen über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten können. Wir haben die Zuverdienstgrenzen bei Frührentnern abgeschafft. Also jeder, der will und kann, der darf natürlich und der soll auch gerne über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten.
Aber wäre es nicht ehrlicher zu sagen, die Leute können künftig länger aus genannten Gründen, Robotik, KI, Dienstleistungsgesellschaft, wo vielleicht nicht mehr so häufig in der Zeche mal locht wird?
Ja, also ja klar können sie, ne? Und man muss das aber auch immer ein Stück weit differenzieren. Es gibt ja nicht nur die körperlichen Belastungen, die die Probleme sind, sondern was wir sehen ist, dass wir gerade bei den psychischen Belastungen, bei den psychischen Erkrankungen enormen Aufwuchs haben und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt auf dem Dach arbeite. Ich sage immer, wir müssen erstmal gucken, dass wir die Leute gesund dahin bekommen, dass sie das Renteneintrittsalter auch erreichen. Ja, deswegen war es uns auch wichtig, beim Thema Prävention und Rehabilitation eigentlich noch was auf den Weg zu bringen. Hat leider nicht mehr funktioniert. Aber der Kern ist wirklich, also zu schauen, wie kriegen wir die Leute gesund ins Renteneintrittsalter.
Glauben Sie, bei mir wird wirklich das Renteneintrittsalter noch 67 sein?
Wenn Sie die SPD wählen, ja.
Sie kommen aus Rheinland-Pfalz. Ministerpräsident Schweizer sagt auch gerne das Mutterland der Aufholjagd für die SPD. Was glauben Sie denn, wie sich die letzten Tage auswirken, die Diskussion mit der Union, die Rolle von Friedrich Merz?
Also ich glaube, dass es vor allem viele jetzt noch mal gibt, die sich wirklich Gedanken machen, was sie wählen Und dass viele auch, die vielleicht bisher gesagt haben, naja, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wen ich wählen soll und ich gehe nicht wählen, jetzt aber doch sagen, jetzt ist es wichtig und jetzt zählt's und jetzt müssen wir auch wählen gehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das uns auch...
Also absurd, Friedrich Merz als Wahlhelfer für die SPD, wäre ja schon ein bisschen kurios, oder?
Och nee, finde ich jetzt nicht. Also wir kennen ja Friedrich Merz und wir kennen seine Impulsivität und seine Unberechenbarkeit und dass es eben dann immer einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, das, da ist er dann wieder der alte Friedrich Merz. Das war vielleicht irgendwo auch absehbar, aber also wir haben jetzt nicht darauf gesetzt, ja. Also wir haben unsere Themen, besetzt, wir haben auch jetzt die letzten Wochen sehr, sehr stark für unsere Themen geworben und ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, dass so eine Woche wie diese, also wo wir wirklich ja so eine historische Zäsur auch erlebt haben, wo ich sage, ich finde es toll, dass die SPD davon profitiert, ganz im Gegenteil, ja.
Aber genau da nochmal nachgefragt, das Vertrauen, Sie haben gerade gesagt, wir kennen Friedrich Merz, das Vertrauen in Friedrich Merz ist bei vielen auch in Ihrer Partei jetzt verloren gegangen. Sie haben gesagt, die Leute überlegen, wie sie wählen, sie müssen irgendwann vielleicht überlegen, wollen wir mit Friedrich Merz zusammenarbeiten? Haben Sie da schon für sich eine Antwort gefunden? Ganz, ganz kurze Antwort. Zeit ist abgelaufen.
Das kommt drauf an, wie Friedrich Merz jetzt die nächsten Wochen auf uns zugeht. Mhm.
Dann sagen wir an der Stelle Dankeschön, Tanja Macher.
Sehr gerne.
Danke, dass Sie mit uns Backstage waren.
Die nächste Folge mit Alexander Ulrich vom Bündnis Sarah Wagenknecht.